Alle Freisprecher zur Folge 160 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 17. November von Peter Mack, Leo Möller und Ralf Ersel. In dieser Folge sprechen wir über den Stand der Dinge bei freien Smartphones. Und ich begrüße den Peter und die Leo und möchte dazu sagen, dass wir in der Konstellation zum letzten Mal am 1. August 2022 aufgenommen haben.
Wow.
Das war die Folge 25 und da haben wir unter anderem auch über Linux Phones gesprochen.
Ja, komisch, das habe ich auch schon.
Ja. Leo, du musst dich nicht vorstellen, dich kennen alle. Peter, ich weiß nicht, dich kennen vielleicht auch viele, insbesondere im Lin-Mob-Umfeld. Aber ja, vielleicht magst du trotzdem noch ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du machst.
Ja, ich bin Peter, ich bin auch sonst Podcast-Co-Host bei Technik. Mit Marius Quabeck und Anna Leicht zusammen und sonst habe ich seit 2020 habe ich dann wiederbelebt einen Blog, das ist unter linmob.net, linmob.net und irgendwie das Blog fängt eigentlich 2007 an, aber 2020 gab es dann endlich mal irgendwie Hardware. Und ich hatte irgendwie Zeit und habe die dann, ja, vielleicht hatte ich einfach Langeweile wegen der Pandemie und habe dann Zeit auf Linux, auf so diesen komischen kleinen Rechtecken, die in die Hosentasche passen und ein Touchscreen haben, wieder so als mein Hobby entdeckt.
Mhm. Linmob, also den Blog haben wir auch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr mal schauen. Aber Leo, du hast auch eine bewegte Vergangenheit, wenn es um Linux Phones geht.
Bewegte Vergangenheit, okay.
Oder nicht?
Ich habe eigentlich immer schon Linux-Phones gehabt. Also alles, was irgendwie Linux-Phone-mäßig war, hatte ich eigentlich. Ich hatte irgendwie ja schon sehr früh, es gab auch mal von Qt, also von Qt, also so ein eigenes Phone. Ich glaube, das hieß irgendwie Green Phone oder so.
Ja, das Trolltech Green Phone.
Ja, das hatte ich damals und hatte damals schon angefangen, irgendwie da Apps drauf zu basteln. Und das hat sich dann so durchgezogen und dann habe ich natürlich dann weitergemacht, dass Mark Shuttleworth gesagt hat, wir werden jetzt den Smartphone-Markt übernehmen und bringen jetzt das Ubuntu-Phone raus. Und dann hat er irgendwie die größte Kickstart-Initiative aller Zeiten gestartet. Ich weiß nicht, wie viel Millionen, ich glaube 10 Millionen Dollar oder so wollte er sammeln. Und da hat er sogar relativ viel zusammenbekommen.
Das war knapp, viel. Ne? Das hätte fast gereicht.
Sehr knapp. Ja, und das Blöde ist halt bei Kickstarter, dann wirst du halt nur ausgezahlt, wenn du halt wirklich voll auf den Gesamtbetrag kommst. Hätte er irgendeine andere Plattform, ich weiß gar nicht, vielleicht gab es damals auch noch keine. Aber bei anderen Plattformen, weiß ich jetzt gar nicht, wie die alle heißen, diese Kickstarter-Plattformen, aber es gibt welche, da wirst du auch ausgezahlt, wenn du nicht den Gesamtbetrag erhältst. Und dann hat er halt irgendwie, wie der Shuttleworth halt so ist, dann war er so ein bisschen rotzig, jetzt bin ich eingeschnappt, ihr habt mich hängen lassen, ihr Nasen. War er dann halt so ein bisschen, wie er halt so ist. Und dann hat er dann halt gesagt, nee, jetzt mache ich nichts mehr. Und hat aber trotzdem irgendwie noch das angestoßen, dass halt mit einem eigentlichen Hersteller, die Hardware kommt natürlich alles aus China heutzutage, aber ein Vendor aus Spanien, BQ, hat er dann doch noch so ein Ubuntu-Phone rausgebracht und das hatte ich dann als nächstes. Also ich hatte erst eben so diese ganzen Green-Phone, Motorola hatte ja auch schon Linux-Phones, dann hatte ich die ganzen diese Palm-Dinger, Zaurus, Sharp Zaurus und solche Geschichten. Aha. Kennst du das noch, Peter?
Ich glaube, das war vor langer Zeit. Schatzhaus habe ich tatsächlich nur von gelesen im Linux-User und so. Also das habe ich zwar mittlerweile auch eins hier, aber das habe ich dann, keine Ahnung, in den 2020ern oder 2010ern erst gekauft.
Ja, BQ, BQ-Gerät aus Spanien hatte ich auch. Wie hieß das? Aquarius 4.5 oder so?
Ja, genau, das hatte ich auch.
Hat jahrelang gute Dienste geleistet als Badezimmerradio bei mir.
Genau. Ja. Bevor uns jemand mit dem Ubuntu Edge korrigiert. Die wollten 32 Millionen haben, 32 Millionen US-Dollar und haben 12 Millionen bekommen, was irre viel ist, aber natürlich deutlich vom Ziel entfernt. 2013 war das.
Ja, bevor ich glaub, wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, ich muss jetzt euch ein bisschen bremsen, wollte ich noch kurz die Hausmitteilung loswerden. Es geht ja auf Weihnachten zu und deshalb gibt es dieses Jahr erstmalig Weihnachtsgeschenke für unsere Redaktionsmitglieder. Und die haben wir von langer Hand geplant, sind jetzt endlich angekommen und im Moment sind wir dabei, die Adressen der Redakteure und Redakteurinnen einzutreiben, damit wir dieses schöne Weihnachtsgeschenk auch verschicken können. Also falls uns Leute aus der Redaktion zuhören, schaut rein in die Posts, schickt eine E-Mail an kontakt@gnulinux.ch und holt euch euer Weihnachtsgeschenk von gnulinux.ch ab. Und ja, Leo, du wärst ja eigentlich auch prädestiniert dafür, ausmachen. Ich hätte dann gerne so ein Gut, also Entschuldigung für diese kurze technische Unterbrechung. Ich war auch mit den Hausmitteilungen schon fertig und jetzt können wir eigentlich mal ins Thema einsteigen. Und da war meine erste Frage, was ist überhaupt ein freies Smartphone? Und da haben sich beim Peter, hat sich da schon die Stirn gekräuselt.
Ja, weil ich finde das, also da ist immer die Frage, was für einen Maßstab man anlegt, ne? Da kann man so richtig puristisch rangehen und sagen, ja, ich will da null Blobs haben und dann kannst du quasi anfangen, dir ein eigenes Mobilfunknetz zu bauen. Weil sonst hast du halt da zwangsweise Blobs, schon aus regulatorischen Gründen. Oder eben du sagst, naja, ach ja, was auch immer, Hauptsache das Ding funktioniert irgendwie und meine Apps, die ich hauptsächlich nutze, sind Open Source oder Freisoftware. Und das macht es einfach kompliziert, das zu beantworten.
Also ich hätte jetzt mal unterschieden zwischen freier Hardware und freier Software. Wobei...
Ja gut, ich meine, also da gibt es natürlich dann würde ich sagen, gibt es derzeit einfach kein freies Smartphone. Was, glaube ich, mal sehr nah dran gekommen ist, war dieses Replicant Galaxy S3, wo die dann aber auch letztlich jede Menge Krempel einfach nicht genutzt haben von der Hardware. Also dann hattest du halt kein WLAN, außer du hast so einen USB-Stick dran gedongelt. Und natürlich klingt dann vielleicht auch der Voice Call nicht ganz so gut, weil alles andere, da hast du dann natürlich, egal was für eine Hardware es ist, immer irgendwelche Blobs, also auch beim Pinephone und beim Lebem 5, die ja so irgendwie da maximal versucht haben, in die Richtung zu gehen, hast du immer noch eine Modem-Firmware und vielleicht fürs WLAN noch eine Firmware und so weiter.
Also das heißt, freie Hardware im Smartphone-Bereich gibt es nicht vollständig?
Nee, gibt es nicht vollständig und vielleicht können wir da sogar ein Thema vorziehen, weil die Free Software Foundation, also die amerikanische, die haben ja eine LibreFone-Initiative gestartet und das war erst so, weil die haben das einfach nur so mit angekündigt in ihrem Blogpost zum 40-jährigen Jubiläum, wovon es dann noch keinen Livestream-Dump gab oder so und alle, die da nicht zugeguckt hatten, waren dann erstmal ein bisschen lost und die haben das Ziel sich gesetzt, also die wollen nicht jetzt ein Gerät bauen oder noch ein Betriebssystem entwickeln, noch ein weiteres neben den ganzen, die es schon gibt, sondern ja, ein Deblobbing-Projekt machen, sage ich mal. Also gucken, dass man ein Smartphone hat, wo dann zumindest mal das Wi-Fi und das Bluetooth frei ist oder so. Ich weiß nicht, wie weit sie kommen wollen in Sachen Modem-Firmware, also was dann mit dem 5G-Netz spricht, weil ich glaube, da gibt es regulatorische Schwierigkeiten, aber das finde ich schon so gesehen ganz interessant. Da machen sie mal was, was glaube ich auch ganz sinnvoll ist, weil das ist was, das braucht Geduld und Spucke und stabiles Funding und vielleicht kann die FSF das hinkriegen.
Und das Ganze ist aber auch auf Jahre ausgelegt, ne? Also das ist nichts, wo man jetzt 2026 mit irgendeinem Produkt rechnen kann.
Nee, also vielleicht weiß man 2026, Mitte 2026 oder so dann mal, was sie sich denn ausgeguckt haben, was sie befreien wollen, weil ich denke nicht, dass sie, wenn wir jetzt mal die drei großen System on a Chip, wenn das für Smartphones uns anschauen, was vor allem natürlich Qualcomm ist, dann MediaTek und dann als Nummer drei vielleicht Unisoc. Da werden sie nicht alle drei auf einmal befreien können, sondern müssen sich irgendwas aussuchen. Und das ist von daher, das ist glaube ich schon ein schwieriger Sondierungsprozess am Anfang. Und dann sind wir mal gespannt, was da so raus wird. Mhm.
Möchtest du gleich mit dem Kapitel State of the Union fortfahren?
Ja, gern. Also State of the Union kennt ihr ja, ist immer so, wenn man die Neuigkeiten zusammenkehrt und was denn alles so passiert ist. Und zuerst können wir hier mit Ubuntu Touch wieder an die Begrüßungsrunde anknüpfen. Ich weiß nicht, Leo, vielleicht möchtest du dazu mehr sagen, weil ich bin da sicherlich nicht so tief drin wie du.
Also als wir das letzte Mal über Ubuntu Touch gesprochen haben, eben am 1. August 2022, da basierte das noch auf Ubuntu 16.04. So viel kann ich dazu sagen.
Ja, das ist nicht mehr so. Her, ja.
Also wir haben viel getan natürlich. Mittlerweile ist die Basis auf Ubuntu 22.04 angehoben, also da sind wir deutlich weiter. Das war ein großer Schritt. Dahingehend wurden natürlich einige Änderungen auch im Infrastrukturbereich vorgenommen. Das heißt, in Zukunft wird die Aktualisierung auf neue Versionen deutlich einfacher werden. Wenn jetzt also 26.04 im nächsten Jahr dann rauskommt, dann werden wir das deutlich schneller auch anbieten können. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr gelungen ist. Die wichtigsten Neuigkeiten, unabhängig davon, dass wir jetzt halt viel Energie in den Bildprozess und so weiter gesteckt haben, ist, dass wir jetzt einerseits Snaps unterstützen, also das Snap-Paketformat, das unter Ubuntu ja sehr beliebt ist. Bisher gab es ausschließlich diese Click-Pakete, so ein ganz eigenes Format, was extra für Ubuntu Touch entwickelt worden ist, also hauptsächlich in dem Bereich. Ist auch noch für andere, also Appliances, ist so ein Appliance-Paketformat. Es gab ja auch mal dieses Ubuntu TV-Projekt, dafür war das auch mal angedacht. Und das haben wir jetzt eigentlich mal soweit abgeschlossen. Eine weitere große Neuerung ist natürlich, dass jetzt halt experimentell Verschlüsselung der Benutzerdaten, also das Home-Verzeichnis, nicht Full-Disk-Encryption, aber das Home-Verzeichnis möglich ist. Das heißt, nachträglich kann man jetzt auch auf Geräten, die das unterstützen, nicht alle Geräte, das aktivieren. Auf meinem Gerät kann ich das zum Beispiel. Da kann man einfach Ubuntu Touch installieren und nachher sagen, bitte aktiviere jetzt die Verschlüsselung von meinem Home-Verzeichnis und deine persönlichen Daten auch entsprechend verschlüsselt. Und natürlich ist das jetzt so, das ist eben auch ein Punkt, wo du uns vorher so unterbrochen hast, Ralf, wo du so reingegrätscht hast, das war das, wo wir gerade angefangen haben, drüber zu reden, nämlich den Unterschied. Ich habe damals ja angefangen mit Ubuntu Touch und da kam halt damals Libhybris zum Einsatz. Das ist so eine, also ich sage das mal jetzt ganz vereinfacht, das ist so ein Zwischenlayer. Da kommt also so der Android-Kernel und die Android-Treiber als Basis wird da genutzt und darüber kommt dann halt das Linux-System, wird dann wie aufgepflanscht sozusagen. Und das macht die Portierung erstmal einfacher, weil wir natürlich relativ schnell dann neue Geräte unterstützen können, weil wir die ganze Infrastruktur dafür schon haben. Aber es hat halt auch ganz, ganz viele Nachteile. Einerseits hängen wir dann halt auf diesen Android-Sachen, die sind halt auch nicht wirklich frei. Und wir hängen dann jeweils, wenn wir jetzt so einen Port machen, hängen wir dann halt auf einer bestimmten Version fest. Also zum Beispiel das Pixel 3a, was ich jetzt halt nutze, das hängt halt immer noch auf dem Android 9. Und Android 9 ist halt steinalt, das ist halt schon lange nicht mehr supported. Und der Aufwand, das jetzt irgendwie auf Android 11, das wäre jetzt das Höchste, was es für das Gerät überhaupt gäbe, muss man halt 12. gucken, oder sogar 12, das irgendwie anzuheben. Aber 11 ist das, was wir jetzt bei Ubuntu Touch kennen, 12 kennt da noch niemand, wird da noch nicht verwendet. Also das anzuheben auf ein neues Subsystem Android 11 als Basis, der Aufwand ist so enorm und die Anzahl der Maintainer ist halt relativ klein. Und daher passiert das dann nicht und daher kommen dann solche Sachen, wie das zum Beispiel auf dem Pixel 3a der Volti-Support einfach nicht gegeben ist. Also ich habe jetzt, das Gerät kann Volti, also es kann technisch Volti, oder ich sage einfach Volti. Sagst du es anders, Peter? Oder
Voice-over-LTE? Ich würde immer Voice-over-LTE sagen, weil dann ist schon klar, worum es geht. Ja.
Also dann wisst ihr jetzt, wenn ich Volti sage, meine ich das. Und das kann es halt jetzt technisch halt aufgrund des Android, aufgrund des alten Android-Basis geht es halt nicht. Und der Aufwand, das jetzt irgendwie hoch zu pushen, ist halt auch enorm. Und dann kommen wir noch halt eben in die Restriktion der Provider. Das heißt noch lange nicht, wenn wir jetzt Volti können und wir haben unsere Infrastruktur parat, dass die Volti kann, also Voice over LTE telefonieren. Und der Provider hat zum Beispiel 3G abgeschaltet, weil bisher ging die Telefonie über 3G. Dann kann man dann nicht mehr telefonieren. Und der Provider führt selber Listen, welche Gerätetypen freigegeben sind. Und wenn der Provider sagt, hey, das Pixel 3a, das wird von Google schon jahrelang nicht mehr supported, da sagen wir, nee, da brauchst du gar nicht mit anzukommen, da haben wir Pech gehabt. Und das ist eines der großen Probleme, wo wir uns halt gegenüber sehen. Und heute, und deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen ausgeführt, heute würde ich da, also Peter ist in einer anderen Position gestartet, weil das ist eigentlich die besseren Voraussetzungen als ich, heute würde ich das nicht mehr so machen. Heute würde ich nicht mehr mit Libris starten. Das ist ja ursprünglich aus Jolla. Ich hatte auch das Jolla-Fonds. Das hat sich eben, da hattest du mich abgewürgt, Ralf. Ich hatte vorher das Jolla-Fonds auch noch. Also erst diese ganzen Linux-Fonds, dann Jolla-Fonds, dann Ubuntu Touch. Und das ist aus dem Jolla-Projekt entstanden. Das ist cooles, coole Initiative, cooles Teil, hat es uns viel erleichtert. Aber heute würde ich das nicht mehr machen. Heute würde ich die Energie voll da reinstecken, alles in Mainline zu packen, wie es jetzt bei Postmarket OS gemacht wird. Und das ist das Tolle, dass Entwickler heute oder auch du jetzt zum Beispiel mit deinem Blog und so weiter viele Möglichkeiten haben, die wir früher halt in der Form einfach noch nicht hatten.
Inwieweit ist denn Ubuntu Touch noch von Canonical abhängig?
Gar nicht mehr, ist völlig unabhängig.
Der Name vielleicht Verein. Noch, ne?
Aber und selbst das ist ja auch schon,
genau.
Wir mussten ja schon Sachen umbenennen.
Für die Namen brauchen, Ubuntu brauchen sie, glaube ich, eine Erlaubnis, aber sonst nehmen die quasi LTS und bauen darauf. Das Ganze, was Unity 8 war und Lumiri ist komplett außerhalb. Natürlich jetzt mit Snaps, die man jetzt einfach auf 24.04 kannst du da dein Terminal aufmachen und sagen sudo snap install und dann installiert ihr den Snap. Da hängst du natürlich dann wieder an der Canonical Snapcraft Sache dran, aber vom Prinzip her ist das wirklich vollkommen unabhängig.
Wie sagt man so schön, endorsed, abgesegnet.
Genau. Ja, also das finde ich wirklich auch toll bei Ubuntu Touch, wie die das geschafft haben, sich da von 16.04 über 20.04 auf jetzt dann das noch aktuelle LTS hochzuarbeiten mit ganz viel Kleinarbeit, ganz viel Aufräumen in irgendwelchen Core-Komponenten und Entschlacken und den Kram in Debian kriegen, um es einfacher zu haben und dies und das. Also da ist wirklich richtig viel passiert mit richtig viel Aufwand und dass sie es jetzt geschafft haben, auf dem noch aktuellen LTS endlich mal zu sein, nach so vielen Jahren, ist wirklich grandios. Also das ist wirklich eine Riesenleistung. Und die machen auch regelmäßig, alle zwei Wochen gibt es da so ein Video, das Ubuntu Touch Q&A. Auf YouTube ist das so ein Livestream um 19 Uhr UTC am Samstag. Also was auch immer das dann jeweils mit Sommerzeit und Winterzeit hier ist. Und das ist schon durchaus hin und wieder lohnt, sich das mal zu geben. Da kriegt man dann auch mit, woran so gearbeitet wird. Und ja, also ganz im Ernst, hätte ich jetzt zwischenzeitlich, also 2017, als Canonical Ubuntu Touch sozusagen in die Freiheit entlassen hat, hätte ich nicht gedacht, dass es die heute noch gibt und dass es das heute in so einem guten Zustand gibt. Genau.
Und natürlich sonst, immer besser. Noch kurz ergänzen, Peter. Natürlich auch immer besser. Also jetzt, heute, wenn das mit Ubuntu Touch, wenn sich jemand dafür interessiert, anfangen willst, dann würde ich halt aktuell zum Beispiel das Fairphone 4 als Gerät empfehlen. Das ist wirklich sehr gut unterstützt. Mhm. Und das ist gerade letzte Woche halt Volti-Support auch fertig geworden. Also da sollte dann auch Telefonieren über LTE funktionieren. Also da seid ihr wirklich gut dabei. Und das Telefon ist mittlerweile auch sehr preisgünstig zu haben. In der Schweiz kostet das unter 200 Franken. Und das ist ein sehr guter Einstieg, wenn ihr euch mit dem Thema mal auseinandersetzen wollt.
Genau, und Akkus sind da auch kein Problem, weil die kann man da wechseln. Das ist ja sonst immer so ein Thema mit den Altgeräten. Genau, ja, sonst, Yola gibt es auch immer noch. Die haben in diesem Jahr Sailfish OS 5.0 veröffentlicht. Die wollten eigentlich auf ein Abo-Modell wechseln, machen jetzt aber eine freiwillige Subscription. Ich denke, das hängt irgendwie auch im EU-Recht begründet, weil Sicherheitsupdates verkaufen ist halt so eine legale Grauzone, dass sie da den Plan geändert haben. Aber insgesamt, ja, gibt es auch noch. Die bauen jetzt demnächst dann auch ein neues Gerät, kommen wir später zu. Und sonst dann zu den ganzen neueren UIs, sage ich mal, also jetzt Ubuntu Touch, ja, fängt so 2012, 2000, oder 2011, 2013 so rum an. Sailfish auch im gleichen Zeitrahmen, nachdem halt Nokia irgendwie die Linux-Telefone wegschmeißt. Und dann jetzt Plasma Mobile vielleicht zuerst. Da ist jetzt letzte Woche der Blogpost über deren 6.5er Release erschienen und da geht auch einiges voran. Also meiner Meinung nach ist Plasma Mobile jetzt jedenfalls in meinen Tests noch nicht so stabil für den Alltag, dass ich es benutzen wollte. Ja, es ist vielversprechend und viele Detailverbesserungen gehen da durchaus immer rein. Plasma Mobile habe ich irgendwie zuerst damals auf dem Nexus 5 genutzt, 16 oder so. Und da ist, also ist kein Vergleich. Und dann eben Forsch, was ja fürs Librem 5 entwickelt wurde. Also da war der Crowdfunder 2017. Da ging es dann, ich weiß nicht, 2018 vielleicht so mit der Entwicklung los. Oder eher 2019. Und das ist mittlerweile auch jetzt kein Purism-Projekt mehr, sondern eben ein eigenständiges Open-Source-Projekt. Es gibt einen Unterstützungsverein und ich habe hier so ein paar Links in die Shownotes gepackt zu diversen kleinen Grants, jetzt alle von LNLNet, was so eine, die aus so EU-Mitteln eben so Open-Source-Projekte fördern. Und da wird schon einiges gefördert, so von so Sachen, was jetzt dann abgeschlossen ist und sozusagen fertig implementiert. Das ist noch nicht überall upstream fertig released, aber das kann nur noch eine Frage der Zeit sein. Und zwar zum Beispiel Cell Broadcasting Support, damit man halt auch diese Alarmmeldung mitbekommt, wenn da irgendwie Warnung, Rauch über der Stadt oder Achtung, die Killerwelle kommt. Ihr wisst schon, wofür man früher Sirenen hatte. Genau. Und einiges anderes. Also da tut sich viel. Und sonst bei den Distributionen dann, das ist dann, kann man wirklich verstehen, so wie halt, ja, dein Debian, Fedora, Ubuntu, was auch immer. Also einfach Distributionen, die dann eben diese Software mit Oberflächen paketieren. Da haben wir dann auf Debian-Basis Mobian. Das ist jetzt, hat jetzt ein Release auf Trixie, also dem Debian 13 Release, rausgegeben. Und Droidian, das ist so ein bisschen wie Mobian, aber halt wie Ubuntu Touch auf einem Helium-Kernel. Also nicht Mainline, Mobian ist strikt Mainline, Droidian nicht. Läuft trotz einem Exodus für einen neuen Hardwarehersteller weiter. Die haben unter anderem eine gute Signal-Desktop-Anpassung. Also die Signal-Desktop-App ist bei denen wirklich mobil benutzbar. Das lohnt sich mal, in deren Repos zu schauen. Und dann natürlich Postmarket OS, ist auch 2017 gegründet, glaube ich. Und ja, die bieten halt die verschiedensten UIs an. Also unter anderem Forsch, Plasma Mobile, GNOME Mobile, was nochmal. Also was dann die GNOME Mobile Shell ist, statt dem speziellen Forsch-Shell-Ding. Und SXMO noch hier für die Leute, die Terminals lieben. Ich glaube, darüber hatte Leo hier auch mal in der Folge geredet.
Genau, ja.
Da gibt es auch gute Fortschritte. Die fügen jetzt Systemd hinzu und für die Zukunft ist halt ein Immutable Postmarket OS in Arbeit.
Das nächste Kapitel wäre eigentlich freie Hardware, aber da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, dass es da wenig gibt. Aber ich sehe, ganz zu Beginn wollten wir auch noch über Custom-ROMs reden. Das haben wir dann übersprungen, weil wir direkt mit State of the Union begonnen haben. Möchtet ihr noch was zum Stand der Dinge bei Custom-ROMs erzählen?
Also Custom-ROMs haben ja nicht viel mit Linux Mobile zu tun. Das ist ein anderes Thema als Android. Also ich will, mit genau, will eigentlich weg von Android.
Ja, da sind wir uns beide einig, aber viele Leute wollen das ja vielleicht nicht. Und ich verstehe es auch. Es gibt auch, kriege auch regelmäßig das Feedback, hey, wieso denn nicht einfach mit Android weitermachen? Das Android-Ecosystem ist doch toll und Lineage OS und Graphene und wie sie alle heißen, sind ja auch super. Und das, da bin ich auch geneigt zuzustimmen. Das ist schon alles prima. Aber man hängt halt dann letztlich für die Weiterentwicklung an Googles Tropf. Und jetzt, da gibt es dann immer diese, was ist das, Quarterly Product Release oder irgendwas, das QPR1 auf jeden Fall. Da war die Sourcen-Veröffentlichung, also sie haben es rausgegeben für die Pixel-Geräte im September, Anfang September, und jetzt irgendwie vor kurzem, Anfang November, kamen jetzt mal die Sourcen knapp über 2 Monate verspätet raus. Und das ist natürlich schon so ein bisschen besorgniserregend, weil da sind ja jetzt nicht unbedingt nur Features drin. Da werden ja auch Sicherheitslücken gepatcht, auch in diesem Android-Source-Code. Und wenn natürlich dann die Custom-ROMs den Code nicht haben im Android Open Source Project, dann können sie ihn auch nicht bauen und auch nicht verteilen. Und ja, ich weiß nicht, wie es da mit Backports aussieht. Vielleicht ist es auch ein kleineres Problem, als ich es mir jetzt vorstelle. Aber es ist insgesamt, sieht die Entwicklung jetzt nicht unbedingt so super rosig aus. Aber trotzdem würde ich natürlich zugestehen, dass es für den Moment definitiv immer noch besser und reibungsfreier funktioniert. Auch weil ich mir halt relativ einfach dann die ein oder andere Android-App ja fast so, als hätte ich ein Gerät, was von Google, also was richtiges, gebrandetes Android hat, auf meinem Custom-ROM kann ich natürlich die meisten Apps ausführen. Nicht alle, aber ja, jedenfalls mit Tricks dann doch die meisten. Und das ist halt natürlich bei den Linux-Smartphones nicht so klar. Da gibt es irgendwie Vadroid als Emulationslayer. Da hast du quasi Android im Container. Mittlerweile ist es, glaube ich, Android 13 im Container. Oder du hast dann diesen Wine-mäßigen Approach, den Android Translation Layer. Aber das ist natürlich, also Android Translation Layer ist noch in Kinderschuhen, ja. Also man kann damit irgendwie NewPipe machen und WhatsApp geht angeblich auch, aber sorry, also WhatsApp werde ich jetzt nicht ausprobieren, deswegen. Deswegen. Ja, also es hat seine Vorteile, aber weiß nicht. Du nutzt, glaube ich, einen Custom-ROM, Ralf, ne?
Ja, ja, ich habe einen Fairphone 5 mit, wie heißen sie denn? Mit EOS.
Morena?
EOS. Ich weiß gar nicht, also Morena heißt ja die Firma. Und das habe ich auch bei denen gekauft, weil zu dem Zeitpunkt hat Fairphone selbst noch nicht EOS als Option angeboten. Mittlerweile machen sie das. Also da kann man bei Fairphone, das aktuelle Modell ist, glaube ich, das Fairphone 6, kann man direkt mit Morena EOS bestellen. Und ja, ist halt ein voll funktionsfähiges Smartphone, mit geringen Einschränkungen. Also es gibt bestimmte Applikationen, die SBB-App in der Schweiz und auch manche Banking-Apps, die da nicht drauf laufen, weil die verlangen halt zwingend den Google Play Store, beziehungsweise diese, ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieses Sicherheitsfeature, was da mitkommt. Und das sind dann so Einschränkungen, die einen halt auch treffen, wenn man auf eine gute App für den öffentlichen Verkehr angewiesen ist. Oder bei unserem Bezahlsystem in der Schweiz, bei Twint, gibt es in Deutschland nicht. Ne? Ihr seid ja dabei, Vero aufzubauen. Das funktioniert dann auch nur in der Prepaid-Variante und nicht in den gebrandeten Varianten, die von eigentlich allen Banken unterstützt werden. Ja, und Anekdote, meine älteste Tochter musste sich jetzt auch ein neues Smartphone kaufen, weil ihr altes zu Staub zerfallen ist, physisch. Und dann hat sie sich ein Pixel, Google Pixel 9 gekauft, hat sich direkt bei mir entschuldigt dafür. Und ich habe dann gesagt, ja wieso, da kannst du doch Graphene OS drauf installieren. Hat sie dann aber nicht gemacht, aber zumindest hat sie mal den gesamten Fossify-Stack, also die Fossify-Apps drauf installiert. Also man sieht, ne, wenn es um reale Nutzung geht, dann sind freiheitsbewusste Personen auch schon mit ganz kleinen Mitteln zufrieden.
Ja, und es geht ja potenziell immer noch mehr auf in Apps rein und so. Also da muss ich auch sagen, da hat sich auch seit 2020 jetzt, wo ich mit linmob.net dann wieder angefangen habe, bis heute nicht unbedingt viel gebessert, ne? Also wir in Deutschland haben ja zum Beispiel diese DHL-Packstation. Die konnte man halt 2020 noch ohne irgendeine App nutzen. Da bist du einfach hingegangen, hast da deine Nummer eingetippt, dann noch die PIN, die du per SMS bekommen hattest und fertig war. Und mittlerweile hast du da halt dann so eine schöne App und dann gibt es andere Packstationen. Also mit der App, das, wenn du den QR-Code scannst, das wird noch gehen, das kann ich mit Waydot machen. Aber bei denen, wo ich mich mit Bluetooth verbinden muss, da käme ich dann natürlich an die Grenze. Also wenn es dann in eine falsche Packstation umgeleitet wird, dann habe ich ein Problem. Das sind so die digitalen Realitäten, die da leider dranhängen. Ja.
Ja gut, dann machen wir mal weiter mit den echten Linux-Smartphones.
Genau, das ist natürlich echte im Sinne von wird verkauft damit. Und da gibt, muss man dann auch wieder diese Unterscheidung treffen. Ist das jetzt ein Android-Kernel mit ein bisschen was dazwischen? Und dann, oder ist das ein Mainline-Gerät? Und Mainline-Geräte gibt es ehrlich gesagt kaum und die kann man beide nicht so richtig empfehlen. Und die gab es auch 2022 schon. Das ist das Pine 64 Pine Phone und das Purism Librem 5. Das Pine Phone würde ich nicht mehr empfehlen. Einerseits, also es macht keinen Sinn, sich das neu zu kaufen, weil ich meine, vielleicht könnt ihr mal dann bei einer Linux-User-Group oder so vorbeischauen. Da hat irgendjemand das Ding eh schon in der Schublade liegen und macht nichts damit. Und ihr kommt so günstiger dran. Das andere ist einfach, dass diese GPU da drin eben bei hardwaremäßig bei GLES, OpenGLES 2.0 aussteigt. Und so ein GTK 418 braucht halt einfach mal OpenGL 3 und damit hast du dann keine Grafikbeschleunigung und schnell war das Ding sowieso nie. Und mit weniger Grafikbeschleunigung ist es dann noch langsamer als vorher. Das ist also so ein bisschen ärgerlich, jedenfalls wenn man irgendwas mit GTK drauf nutzt. Ich meine, wenn du jetzt da in die Qt-Feld gehst, dann ja, gibt es da vielleicht schon Möglichkeiten. Also ich glaube, so ein Selfish OS oder so läuft vielleicht noch ganz ordentlich drauf, aber naja, also grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, kauft euch das, dann habt ihr die nächsten 5 Jahre Ruhe, weil habt ihr schon heute keinen Spaß mit. Und beim Librem 5, das ist nicht viel leistungsstärker, aber da kann jedenfalls die Hardware theoretisch kann fürs moderne Software eingesetzt werden. Und da ist halt jetzt der Grafiktreiber gerade in Entwicklung. Also da wird auch viel dran gemacht, damit man da mal endlich auf OpenGL ES 3 kommt. Und sonst ist es halt so, dass Purism sich halt auch anders als Pine 64 durchaus um die Weiterentwicklung kümmert, vielleicht mehr auf Sparflamme, als man gerne möchte, aber die beschäftigen mindestens einen, ich hoffe mehr, aber bei einem weiß ich es, Entwickler und da kommt jetzt dann, also sie sind jetzt bald beim Debian Old Stable angekommen, mit ihrem PureOS und natürlich gibt es auch sonst die Community-Betriebssysteme dafür, also mit Mobian und PostmarketOS gibt es da schon noch weitere Alternativen dafür. Und ja, bei der Helm-Seite gibt es mehr Hardware, weil es auch, glaube ich, einfacher ist, die Hardware zu portieren. Von Yola gibt es ein Gerät, das heißt C2, das ist deren Community Phone 2. Das ist von einem türkischen Hersteller, Reader, eine Hardware mit einem Unisoc System on a Chip. Das ganze Ding ist auch nicht besonders teuer. Ich glaube, das kostet so 250 oder 300 Euro. Es ist leider sehr, sehr groß. Aber was ganz interessant ist und was ich ehrlich gesagt nie erwartet hätte, es hat sogar eine Mainline-Perspektive. Einfach weil es da einen sehr begabten Menschen gibt, der da viel Zeit in eine Portierung reingesteckt hat, wie ich bei der Frostcon sehen durfte. Und sonst hat Yola aber auch schon das nächste Gerät in Planung und das soll dann tatsächlich auch kleiner sein. Da haben wir dann auch einen Link in den Shownotes. Ist auch ganz frisch jetzt aus der letzten Woche und vielleicht ganz interessant. Genau, sonst...
Achtung beim C2, Peter, noch ganz kurz ein Hinweis. Das Gerät hat keinen Fingerprint-Reader. Das kann für einige noch wichtig sein.
Das kann sein, ja.
Du musst immer einen PIN eingeben.
Die Hülle hat hier so ein Loch, aber das, wenn du das sagst, ich nutze so Biometrie-Feature möglichst nicht, aber ja, das stimmt, das sieht nicht aus, als wäre ein Fingerprint-Reader.
Hat es nicht.
Ja. Aber das ist sowieso, also bei Mainline habe ich vielleicht noch vergessen, Fingerprint-Reader habe ich da auch noch keine Unterstützung für gesehen, bei den Mainline-Geräten. Also auch bei denen, wo die Hardware das könnte. Ja, sonst gibt es natürlich Wolla, die machen Ubuntu-Touch-Geräte, MediaTek-Chips drin, verschiedenste Dinger seit vielen Jahren. Dann gibt es noch einen Hersteller, die heißen Fury Labs. Das sind Leute, die waren vorher im Droidian-Projekt tätig, also diesem Debian auf Helium-Basis. Und die haben jetzt schon ihr zweites Gerät rausgebracht, das FLX1S, was jetzt dann ja dieser Tage irgendwie produziert wird. Und jetzt passen sie noch ein bisschen die Software drauf an, dann soll es gechippt werden. Das ist auch dann eine eigene Distribution. Das ist auch immer so ein Thema, so Hersteller, und dann machen die eine eigene Distro, aber naja, so ist das halt leider. Und das zweite Gerät ist jetzt immerhin ein bisschen kleiner. Das FLX1 habe ich hier auch liegen, das ist sehr groß. Aber deren Stack ist dann halt auch mit Fosh. Mobile Config Firefox, einem angepassten Vadroid, was man nicht Vadroid nennen soll. Die Zeit auch bei. Ja, ich finde es. Dass es das gibt, die dann Projekten nutzen. Natürlich auch Leute jetzt gerade so im Frage bei Mainline, zum Beispiel das Liberux Next, das ist so ein spanisches, eine spanische auf die GoGo. In Sand gesagt, haben sie nicht das Funding-Ziel erreicht und das war deutlich geringer als beim Ubuntu Edge. Dann gibt es die bauen das alles auf dem Rockchip RK3588 auf, den auch MNT in einigen Geräten nutzt, die man vielleicht von diesem MNT Reform und dem Pocket Reform kennt. MNT hat auch wohl ein Tablet oder Phone, man weiß es nicht, ein MNT Reform Touch. In der Pipeline. Sie haben auf jeden Fall Funding dafür bekommen. Von LLNet auch wieder, also öffentliches Funding. Und insgesamt, ja, ist da nicht so viel bekannt. Ich meine, es kann natürlich immer sein, dass auf einmal Pine64 doch nochmal aufwacht und ein neues Pinephone bringt mit einer überarbeiteten Hardware, aber da glaube ich ehrlich gesagt nicht so wirklich dran.
Und dann hast du noch in die Glaskugel geguckt, Peter.
Ja. Genau, also das Next, das Dendrums Divine D und das MNT Tablet. Man wird sehen, was da jeweils rauskommt. Da kann man überall kein Datum dran machen. Deswegen wirklich nur Glaskugel. Da kann auch zwischendurch was ganz anderes um die Ecke kommen, was früher fertig ist.
Mhm.
Ja, und dann gibt es noch die sympathischen Hersteller, habe ich es jetzt hier genannt, und das sind die, die was mit Android verkaufen, aber Angestellte investieren Arbeitszeit in mobilen Linux-Support. Da fallen dann Fairphone und Shiftphone raus aus den Niederlanden bzw. Deutschland. Und ich meine, Fairphone 4 wurde schon erwähnt, das Fairphone 6 hast du, glaube ich, auch schon erwähnt, Ralf.
Mhm.
Und dann gibt es natürlich dazwischen noch das Fairphone 5, das habe ich auch irgendwo liegen. Also so für Mainline-Support, da geht schon einiges, ja. Ich könnte es wahrscheinlich als Minicomputer nutzen, weil man kann Monitor anschließen und so bei Fairphone 5, aber Audio geht halt noch nicht. Also nur mit einem Bluetooth-Headset, geht es dann schon. Aber ja, das klingt jetzt nicht so, als wäre das so die Sache, wo ich sage, ach ja, damit telefoniere ich ab morgen. Immer. Und verlässlich. Beim Fairphone 4 sieht es, glaube ich, in Audio-Support-Sachen ähnlich aus. Da verlinke ich noch dann die Post-Market-OS-Device-Wiki-Pages, das ja immer so einigermaßen auflisten, wobei die auch natürlich nicht immer leicht zu lesen sind, weil da steht dann teilweise sowas wie Partial. Und das ist dann schon sehr in der Interpretation der Leute, die es machen. Da gibt es Leute, die haben was, das funktioniert eigentlich fast perfekt und irgendwie so 5% gehen nicht, also irgend so ein Edge-Case läuft nicht und deswegen schreiben die Partial. Und dann gibt es halt die Leute, die schreiben Partial, wenn 5% gehen. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Deswegen ist das immer so ein bisschen Auslegungssache, aber ja, genau. Und Shift hat halt zwei Geräte, die unterstützt werden. Das ganz neue Shift Phone 8, da geht auch noch kein Audio. Und dann das Shift 6MQ, was so ein Snapdragon 845 Gerät ist, ohne Notch und mit einem wechselbaren Akku.
Mhm. Was meinst du, wenn du sagst, da geht kein Audio?
Da geht kein Audio. Also da kommt kein Ton raus aus den Lautsprechern. Aus keinem der Lautsprecher. Und die Mikrofone sagen, glaube ich, auch noch nichts beim Fairphone 5 und 4. Also das ist einfach so eine Schwierigkeit bei den Qualcomm SoCs. Die haben einen eigenen Digital Signaling Prozessor, diesen Hexagon DSP, an dem der ganze Audiokram hängt, und der ist halt so ein bisschen so eine Blackbox, und den hat man halt nicht so ganz im Griff und ist halt noch so ein bisschen so ein Topic für mehr Reverse Engineering. Also bei einigen Geräten, bei den älteren Geräten läuft der, sage ich, einigermaßen, aber generell hast du da, also jetzt bei dem OnePlus 6, was ich viel nutze, da kann es schon mal sein, dass dann einfach kein Audio da ist und dann mache ich eben schnell einen Reboot und dann habe ich wieder Audio, ja.
Mhm.
Das ist so ein bisschen ätzend. Es wird besser dadurch, dass man das schnell merkt, wenn man viel Podcasts hört oder Musik, und das mache ich, und deswegen habe ich dann eine gute Früherkennung für so Fälle, aber ja, ich habe schon viele Leute zurückrufen müssen.
Ich muss nochmal fragen, also das ist jetzt für den Fall, dass du das Gerät als PC verwenden willst.
Was, das Fairphone 4?
Nein, oder 5? Das Audio-Problem.
Nee, das ist generell, also du kriegst aus den Lautsprechern, also kriegst du keinen Ton raus bislang beim Fairphone 5. Das ist total silent. Du kannst das Fairphone 5 mit Market OS in die Oper nehmen und du musst dir keine Sorgen machen, dass es leer macht.
Das irritiert mich
das
jetzt,
weil gewissermaßen bei mir funktioniert das ja einwandfrei. So will.
Ralf, wir reden über Mainline.
Kannst du
Mainline.
Schon. Ja, okay. Mainline. Der Hinweis, Ralf, der fehlte mir jetzt.
Mainline, ja, Mainline. Also mit 6.
Wir reden hier nur über Mainline.
Nicht mit einem 4 irgendwas Kernel, sondern mit einem 6.17 oder was das gerade
okay,
ist.
Okay, ja.
Auch auf Ubuntu
Mainline. Touch. Also in Ubuntu Touch oder prima. So geht das Audio schon, zum Beispiel. Ja, also das ist halt dieser Krampf mit Mainline. Ne? Also das, irgendwie ist das cool, das zu machen, aber es ist halt auch, also, boah.
Nee, ja, aber das also hilft halt nur, Peter, das ändert sich halt nur, wenn die Hersteller mitziehen. Und jetzt haben wir ja das Glück, Hans de Goede, das ist einer der besten Hardware-Enabler, die ich kenne, wenn nicht der beste. Mhm. Der geht jetzt zu Qualcomm von Red Hat und ich denke, da wird sich absolut was tun. Also wenn die Hersteller jetzt anfangen mitzuziehen, ihr Zeug wirklich Open Source zu machen, sehe ich da sehr gute Chancen, dass wir in Zukunft da wirklich was sehen.
Ja,
also definitiv. Von daher, Qualcomm ist nicht so beliebt, aber ich glaube, da tut sich was.
Ja, mir war es jetzt wichtig, auch mal zu betonen, dass es um Mainline geht. Nicht, dass die Leute denken, sie könnten sich keinen Fairphone kaufen.
Genau. Nee, ihr könnt euch einen Fairphone kaufen. Da geht Audio mit dem Android, was da drauf ist, geht Audio mit dem Ubuntu Touch, geht auch Audio. Aber mit dem Post-Market-OS, da geht noch kein Audio. Mhm. Das ist momentan noch Post- oder Pre-Audio-OS oder wie man will. Ja. Genau. Ja, was sonst? Also ich habe dann noch hier so Gerätetipps reingeschrieben. Das sind jetzt auch keine neuen Geräte, das sind sehr alte Geräte. Ich muss mal gucken, wie man bei den Dingern Akku wechselt. Ich habe einige hier liegen, aber zum Glück hat sich noch keins gebläht. Ich rede von OnePlus 6, was ich ja als Daily-Gerät nutze, einfach weil es das mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher gibt und man dann da einfach keine Themen hat, dass man irgendwie ständig Browser-Tabs zumachen muss, weil RAM ist voll. Und dann natürlich den Pixel 3a, was ja schon ewig eine gute Ubuntu Touch-Unterstützung hat, aber mittlerweile auch einen passablen Mainline-Support. Aber da hast du halt 4 GB RAM und 64 GB Speicher, das kriegt man dann schon. Also wenn man so einen Podcast-Catcher hat, der die Dinger automatisch runterlädt, dann kriegt und noch ein paar Flatpaks, dann kriegt man das voll. Muss dann seinen Speicher managen. Genau, und sonst natürlich noch das Xiaomi Poco F1. Es gibt auch noch weitere interessante Xiaomi-Geräte. Und da gibt es auch zum Glück ein Unlock-Tool, wie man die Dinger, den Bootloader entsperrt bekommt, ohne Windows. Ja, das habe ich selbst schon mehrfach ausprobiert.
Vergiss es, läuft nicht mehr. Sie haben es wieder geändert. Ich habe gerade eins hier liegen. Jetzt muss ich mir eine Windows-VM aussetzen, um das irgendwie zu nutzen.
Im Oktober ging es noch.
Und habe jetzt drei. Ja, es ging mal. Ja, sie haben jetzt den Unlock-Mechanismus wieder angepasst. Und jetzt habe ich auch noch irgendwie 322 Stunden Zeit, Wartezeit. Und darfst auch nur noch einmal im Jahr mit deinem Account ein Device anlocken. Also die gehen jetzt richtig zur Sache. Also die Dinger dann nachher zu entsperren, ist richtig übel. Also stellt euch da wirklich darauf ein, dass ihr da geduldig sein müsst. Das ist nervig. Und ich finde, da muss man wirklich was gegen tun. Also wir müssen in der Lage sein, unser Gerät selbst unter Kontrolle zu kriegen. Das ist nochmal vielleicht ein Thema für einen eigenen Podcast. Da gibt es diese RED-Initiative. Das ist eine Initiative, die sicherstellen will, dass so ein Device sicher bootet, also auch mit Secure Boot und solche Geschichten, was grundsätzlich gut ist. Und die machen sie jetzt, diese Hersteller wie Samsung. Samsung ist übrigens auch ganz schlimmer Hersteller, absoluter Spyware-Hersteller. Kauft euch nichts von Samsung, auch keine TVs, die spionieren euch dauernd aus. Also, so, obwohl die Tizen nutzen, was noch cool ist. Eben dieses Xiaomi-Dinger, die haben das jetzt als Anlass genommen und sagen, ja, nee, aus Sicherheit erlauben wir euch jetzt nicht mal euren Bootloader zu entsperren. Und das Erste, was wir machen, ist halt, dich auszuspionieren en masse. Also von daher vergesst das, lasst euch da nicht verarschen und kämpft dafür, für eure Freiheit, euer Phone selbst auch entsperren zu dürfen. Weil es ist euer Phone, ihr habt es gekauft und heute tendiert die Welt dazu, das anders zu sehen, dass selbst wenn man was kauft, es dir nicht automatisch gehört, sondern es immer noch sein kann, dass es jemand anders gehört und du einfach noch ein Stück Brick kaufst, also eigentlich einen Ziegelstein, den du dann irgendwo in der Mauer mit unterbringen kannst. Und da müssen wir wirklich wieder für kämpfen, dass Unlocking Standard wird. Da gibt es dann andere, also gibt es ja auch EU-Initiativen wiederum auf der anderen Seite, die das mehr fördern wollen. Da widerspricht sich, also die RED-Initiative sagt ja nichts davon, dass man sein Phone nicht einloggen soll. Die sagen einfach nur, das Phone sollte sicher sein. Die Hersteller machen sich das einfach zum Nutzen und sagen, ja, deswegen dürfen wir jetzt da dein Phone nicht mehr anlocken. Das ist die Argumentation dahinter. Hm.
Ja, kommen wir zum letzten Kapitel dieser Folge. Und wie könnte der schöner lauten als Schmerzpunkte? Also über ein paar Schmerzpunkte, die man auch jetzt mit einem ganz normalen Custom-ROM hat, haben wir ja vorhin schon gesprochen, aber bei den richtigen Linux-Phones gibt es halt auch größere Schmerzpunkte, Peter.
Da kommen noch welche dazu, genau. Die Banking-Apps, die hatten wir schon, die DHL-Packstationen und die Schweizer Bahn und so hatten wir auch schon. Aber klar, Banking-Apps, also manche gehen komischerweise dann doch irgendwie so in Vdroid. Aber das sind halt die, die auch auf dem Custom-ROM laufen. Und ja, bei so einem Mainline-Telefon hast du dann noch das Zusatzproblem, anders als jetzt bei so Helium-Geräten, ist, dass dann in Vdroid auch die Kamera nicht geht oder jedenfalls noch nicht geht. Und damit sind dann so bestimmte Sachen, wenn du dann da irgendwas scannen sollst oder so, natürlich raus. Ja? Also wenn du irgendeinen Code abscannen musst von einem anderen Bildschirm oder so zum Aktivieren, was ja manchmal so Mechanismen sind, die da genutzt werden, das geht dann halt einfach nicht. Deswegen ist man da dann nochmal zusätzlich draußen.
Ja, wobei bei Banking-Apps, da könnte man ja auch sagen, da ist man jetzt nicht zwingend auf ein Smartphone angewiesen.
Ja, hoffentlich, je nach Bank. Ich habe auch extra ein schönes TAN-Gerät hier gekauft und ich nutze die Webseite und nutze nicht deren App nirgendwo, weil, bei meiner Bank, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die sind bei so App-Banken und ich weiß jetzt nicht, ob so ein Number 26, ob du da wieder die Möglichkeiten aussehen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch da, muss ich immer sagen, da habe ich keine Lust, das zu testen, weil ich habe keinen Bock, jetzt Kunde bei 27 Banken zu werden, also sorry. Da habe ich dann schon noch Schöneres mit meiner Zeit zu tun. Mhm.
Ja, Messenger und Kamera ist natürlich dann schon arger. Weil das willst du auf deinem Smartphone haben.
Ja, genau. Messenger, ich meine, da gibt es natürlich dann so Dinge, die kaum jemand nutzen will, glaube ich, in unserer Bubble, aber dann viele doch nutzen oder zu nutzen meinen müssen, wie WhatsApp von Meta alias Facebook. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht so, was der Stand ist, weil ich verweigere mich da. Das kannst du halt in Vdroid emulieren und dann geht es wohl auch mit Android Translation Layer. Signal ist vom Prinzip her auch fast so ein Thema. Das geht halt in Vdroid ganz okay und man kann auch den Signal Desktop Client bzw. alternative Clients dafür, also Signal CLI gibt es ja noch, Signal CLI kann man als Hauptgerät registrieren und dann kriegt man das auch so gepairt, aber das ist so ein Prozess, der ist so ein bisschen durch die Brust ins Auge und beim ersten Mal ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass man dabei vielleicht aufgibt. Das ist so ein Thema, da könnte man auch nochmal eine gute Anleitung schreiben, da gute Anleitungen nur gut sind, wenn sie maintained werden und an sich ändernde Realitäten angepasst werden, ist das was ich noch nicht in Angriff genommen habe. Weil noch eine veraltete Anleitung hilft dann auch niemand in ein paar Monaten. Kamera-Support auf Mainline ist, ich sag mal so, jenseits vom Librem 5 ist das alles nicht so toll. Also man kriegt irgendwie so Pixelbrei raus. Der hat auch Farben, also jedenfalls bei einigen von den Geräten. Manche sind auch dann erstmal rein schwarz-weiß. Mein OnePlus 6 ist auf der Frontkamera Graustufen. Und sonst, ja, das ist halt viel Arbeit. Da muss halt noch in LibCamera Support rein, dann eben für die einzelnen Sensoren und so. Mit Autofokus, so Themen wie Weißabgleich und natürlich dann auch noch Farbkalibrierung, aber die ist dann wirklich je Kamera, je Smartphone, so wie ich es verstanden habe. Also nicht jetzt dein Pixel 3a braucht eine andere Kalibrierung als mein Pixel 3a, aber halt je Modell, je Kamera einzeln. Ne? Also das ist dann schon ziemlich Effort. Dann gibt es noch so vom Pinephone, kann man das Megapixels 2.0 ist jetzt draußen, aber das bedeutet nicht automatisch, dass die Fotos damit gut aussehen. Und ja, eine Lösung, die jemand auf der Frostcon erwähnt hat, der hat sich einfach so eine kleine Kompaktkamera gekauft und macht damit jetzt seine Fotos. Ich selber habe so eine Kamera, also so ein Objektiv ohne Kamerabody, so eine Sony QX100. Da kann ich dann quasi meine schlechte Linux Phone Kamera als Sucher nutzen. Oder halt theoretisch könnte ich auch mal endlich da so eine App basteln, die dieses Sony-Protokoll spricht. Da gibt es nämlich alte Projekte auf GitHub und die funktionieren einigermaßen, müsste nur anpassen. Aber das ist sowas, was ich aufschiebe, weil es nicht so wichtig ist. Und damit dann die Fotos machen, beziehungsweise, ja, es wird auch besser. Also zum Beispiel das Fairphone 5 macht generell ganz gute Bilder und auch mit Mainline macht es schon ganz okaye Bilder. Ja, und dann Audio hatten wir schon eben erwähnt mit Hexagon. Das ist halt leider schwierig. Und einiges, was dann in der Zwischenzeit ganz gut gebaut wurde, eben für Pulse Audio, muss halt dann jetzt neu gemacht werden für Pipewire und Wireplumber. Und da funktionieren eben Dinge anders. Und da muss dann teilweise auch nochmal was dazu entwickelt werden. Aber da gibt es eben Projekte und da wurde Geld reingesteckt und da sind jetzt Ressourcen drauf. Vielleicht jetzt nicht so viele, wie man gerne hätte, aber da passiert auf jeden Fall was. Das heißt, das wird auch laufend besser. Hm.
Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Aber bevor wir aufhören, würde ich noch gerne eure Empfehlung abholen. Also wenn es jetzt um ein Linux Phone geht und wir haben jetzt da sehr viel besprochen, was wäre denn jetzt eure Empfehlung, wenn sich jemand dafür interessiert, wenn jemand auch etwas kaufen möchte mit genügendem Know-how, um das dann aufzusetzen? Leo, was wäre deine Empfehlung für ein Gerät? Oder eine Konfiguration?
Also ich bin immer, auch wenn es halt nervig ist und wirklich wehtut, bin ich immer halt noch absolut für das Poco F1. Das ist preis-leistungsmäßig halt top. Es ist eine super Hardware. Mhm. Es funktioniert halt auch mit solchen Sachen. Also es ist auch haptisch einfach cool. Insbesondere wenn man sowas wie SXMO, halt diesen Tiling Window Manager für Mobile ausprobieren will. Das eignet sich zum Beispiel auf dem Pixel 3a, zumindest in der kleinen Variante, überhaupt nicht. Das ist das Gerät viel zu klein für. Ansonsten, wenn man Ubuntu Touch irgendwie machen will, dann ist im Moment das beste Device das Fairphone 4. Und das ist auch, also neu auch jetzt aktuell günstig, wie gesagt, unter 200 Franken. Da sind wir im Mainline-Bereich halt, wie Peter schon erwähnt hat, noch ein bisschen hinten dran, aber da tut sich halt auch einiges. Also Fairphone ist jetzt auch bei den Contributions für den Linux-Kernel sehr weit oben, nachdem halt Intel sich da so mehr oder weniger zurückgezogen hat in letzter Zeit. Also da tut sich auch seitens des Herstellers vieles. Also die könnte auch guten Gewissens einfach unterstützen. Das ist einfach ein cooles Projekt. Einfach im Mainline, wenn ihr wirklich Mainline-Linux machen wollt, ist es jetzt nicht das Beste. Und ich empfehle euch halt wirklich, jetzt mit Mainline-Linux anzufangen und nicht mehr mit sowas mit Halium und Libribus. Weil da ist die Zukunft, da wollen wir hin und steckt da eure Energie rein. Da haben wir langfristig alle was davon.
Und Peter, was ist dein Tipp?
Ja, ich habe es ja eben schon ein bisschen drin gehabt. Also ich mag meinen OnePlus 6 sehr gern. Hat natürlich Nachteile gegenüber dem Poco, was Leo empfohlen hat, weil es keinen SD-Karten-Slot hat. Aber dafür ist da die Kopfhörerbuchse an der richtigen Stelle und es hat so einen Silent-Toggle. Ich weiß nicht, ich mag das Ding irgendwie. Keine Ahnung, ich spiele damit halt auch schon seit, wahrscheinlich bald 4-5 Jahren rum. Und sonst mag ich, weil ich kleine Geräte mag, auch das Pixel 3a sehr gerne. Und wenn man es dann ein bisschen größer mag, ist das 3a XL sicherlich auch ganz nett. Aber das ist einfach so von ich mag es gern, wenn ich so ein Telefon dabei haben kann und ich merke nicht, dass ich es dabei habe. Und ich finde, das macht von der Größe, kann das das Pixel 3a ganz gut liefern. Und es, ich meine, die kosten halt auch ungefähr nichts mehr. Das ist ganz nett. Aber sonst, ja, Fairphone ist absolut unterstützenswert, wenn man ein Neugerät kauft, ob es dann jetzt das 4er oder das 5er ist. Beim 6er würde ich erstmal noch die Finger von lassen. Auch weil das eben zum Beispiel diese schöne DisplayPort Alt-Mode über USB-C Sache mit, ich nutze das Ding als Computer, die wird das 6er nie können, weil da einfach die Hardware für fehlt am USB-Port. Ja, weil es halt auch noch zu neu ist. Aber auch da landen natürlich schon Mainline-Patches durch Fairphone im Kernel. Also das ist schon, Fairphone ist schon definitiv eine gute, unterstützenswerte Empfehlung. Gerade wenn man jetzt erstmal nur rumspielen will und sagt, ich will mal gucken, wie das ist, dann ist vielleicht das Vierer ein ganz, ganz guter Kompromiss aus, ich unterstütze eine Firma, die da Sachen auch macht und einem guten, günstigeren Preis.
Ja, herzlichen Dank für eure Empfehlungen. Dann war das Captain It's Wednesday Folge 160. In einer Stunde habt ihr das Neueste über Linux für uns erfahren. Ich entschuldige mich für die zwei gröberen Audiounterbrüche, die wir in dieser Folge hatten. Es wird aber garagenmäßig so ausgestrahlt, wie es aufgenommen wurde. Ihr wisst ja, bei uns wird nichts geschnitten und nichts gemischt. Und ja, dann weise ich nochmal auf die Hausmitteilung hin. Also alle Mitglieder der Redaktion möchten sich doch bitte ihr Weihnachtsgeschenk abholen. Und alle Community-Mitglieder können sich auf ein Gewinnspiel im Dezember freuen. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder auch generell, dann wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Macht mit bei der Community, egal ob im Podcast oder mit Artikeln, da freuen wir uns. Und dann sage ich nochmal Danke an den Peter und danke an die Leo und wünsche euch eine schöne Restwoche. Es ja, erfriert nicht, es wird ja jetzt kalt und ich hoffe, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut und danke, Leo, danke, Peter.
Danke. Macht's gut, ciao.